Dank. Ist es an? Hört ihr mich? Ah, okay. Gott sei Dank, auch dass die Technik wieder geht. Ja, es ging früher auch ohne Technik, aber da hat man auch noch Lieder auswendig gewusst, ne? Naja, auf jeden Fall sind wir hier zusammen, um Gott zu feiern. Und in der Tat hat Gott mir das Thema Freude aufs Herz gelegt. Und ich wusste schon, okay, das ist aber auch ein Risiko, denn ich weiß ja nicht, in welcher Verfassung und Stimmung ich bin. Aber Freude hat ja eben auch viele Facetten. Und es geht ja bei Freude nicht einzig und allein darum, ob man nun ekstatisch außer sich rumspringt. So, das ist eine Form von Freude, die es gibt. Ja, es gibt das Lächeln und es gibt das Lachen und es gibt den Freudenschrei. Also es sind ja alles so verschiedene Ebenen. Und das darf alles sein, auch gerade bei Christen. Ja, es gibt ja so einen ganz abgegriffenen Spruch, so, hör mal, du darfst deinem Gesicht auch mal sagen, dass du dich freust. Ja. Und ich glaube, dass hier wirklich ganz viel verborgen liegt für uns als Gläubige. Und ich möchte über einige Aspekte auch heute sprechen. Auch so Dinge, die uns halt bremsen, uns zu freuen. Und das ist auch wirklich eine Botschaft für mich persönlich, ja, weil ich habe auch eine Menge Bremsen für Freude. Und manche, die gehören eben auch zum Leben, das ist so. Es geht jetzt nicht um ein aufgesetztes Ding, aber ich war schon auch überrascht, wie viel die Schrift darüber spricht. Ich habe mal hier zu Beginn, also ich habe es genannt, wir freuen uns viel zu wenig. Wir Christen. Wir freuen uns viel zu wenig. Das ist ein guter Satz, oder? Viel und wenig in einem Satz. Viel zu wenig. Wir freuen uns viel zu wenig. Wir nutzen eine Kraft, die in Gott gegründet ist. Viel zu wenig. Paar so Bilder mal. Und Maria hat ja auch schon von Kindern hier gesprochen. Ja? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, hat Jesus gesagt. Das hat natürlich viele Facetten, nicht nur das mit der Freude und dem Staunen, aber doch auch die Sache mit dem Staunen, oder? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. So, Jesus hat darum geworben, hat dazu eingeladen und es hieß eben nicht happy clappy und immer nur mit einem Smiley durch die Welt zu laufen. Das ist nicht damit gemeint. Aber ihr merkt schon, wenn man also über Freude spricht, man hat ständig irgendwo, ja, aber warte mal, das nicht und so. Also diese uneingeschränkte Freude ist vielleicht für uns Deutsche, also ich will jetzt nicht jeden hier vereinnahmen, aber so für Denkertypen und ja, es gibt ja auch das Wort German Angst, wusstet ihr das? Das ist ein internationaler Begriff, der heißt German Angst. Oder ich weiß nicht, ob die an German Angst sagen oder so, die Engländer. Aber das ist etwas, wo man die Deutschen auch so drin sieht. Ja, so Angst auch im Sinne von sich Sorgen machen und vorbeugen und so diese ganze Richtung. Ja. Nun sind viele hier von uns Deutsche, aber eigentlich, wenn wir Gläubige sind, haben wir ja noch eine Staatsbürgerschaft, die ist noch mal eine Etage höher, oder? Eine Staatsbürgerschaft, die auch noch länger dauern wird als die Deutsche. Also die hört ja auf, wenn wir im Grab liegen, aber dann haben wir immer noch eine Staatsbürgerschaft, die haben wir auch jetzt schon. Wir sind Bürger des Himmels, wir sind Gottes Kinder, unser Name ist auch in dem wichtigsten Buch eingetragen, ja, als Identität. Das ist das Buch des Lebens und das geschah alles schon, als Gottes Geist in uns Wohnung nahm, als wir von Neuem geboren wurden, als wir verstanden haben, wie sich das mit Jesus verhält. Ja, und dann dieses Bild, herrlich, oder? Ich habe das schon häufig gesehen, ich habe keine Statistik, aber es gibt so eine Bilderdatenbank, wo Bilder sind, die man frei nutzen darf. Und diesen Jungen habe ich schon öfter mal gesehen, der wird sehr gerne benutzt, ja. Er freut sich wie einer, der Beute macht über das Wort Gottes, Psalm 119. Ist auch interessant, was Gott so für Bilder und Vergleiche nimmt. Ja, habe ich öfters so drüber nachgedacht. Er freut sich wie einer, der Beute macht. Also Beute erinnert mich eher so an Diebstahl. Ja? Diebesfreude, ja. Wir sollen ja nicht stehlen und das stimmt auch. Ne? Aber so hier, er freut sich. Das war so richtig raus. Gut, ein Zitat aus Rienekers Bibellexikon, was das Ganze jetzt mal so ein bisschen einführt. Und auch in eine wichtige Balance bringt. Da heißt es, Traurigkeit ist als Erziehungsmittel der Gnade etwas Vorübergehendes. Ich erinnere auch ein bisschen an die Predigt von letzten Sonntag. Also wer sie noch nicht gehört hat, sehr zu empfehlen, ist ja auf unserem Stream auf unserem Kanal auch jederzeit nachträglich nochmal anzuschauen. Da hat der Pastor Friedhelm Holthüß, der auch Präses unseres Bundes ist, eine sehr gute, tiefe Predigt über Glaube im Härtetest gehalten, wo es eben auch um herausfordernde Zeiten geht in unserem Leben, wo unser Glaube bewährt wird. Also in diesem Zusammenhang auch nochmal und zum Thema Freude nochmal das Zitat, was ich noch gar nicht zu Ende gelesen habe. Traurigkeit ist als Erziehungsmittel der Gnade etwas Vorübergehendes. Freude ist dagegen ein Lebenselement dieser und der zukünftigen Welt. Ist richtig gut, oder? Freude ist dagegen ein Lebenselement dieser und der zukünftigen Welt. Das ist für Gläubige, für solche, die Kontakt mit Jesus haben, Kontakt zu Gott. Und einfach mal so ein paar Eckpfeiler aus dem Wort Gottes. 1. Thessalonicher 5, 16, da heißt es, freut euch alle Zeit. Uiuiuiui, die Latte liegt hoch, ja. Freut euch alle Zeit. Interessanterweise ist der Zusammenhang, wo das steht, da ist vom Heiligen Geist die Rede, da ist vom Gebet die Rede, da ist von Dankbarkeit die Rede. Ja, und es geht natürlich nicht hier um etwas so auf Knopfdruck und etwas Unechtes, aber doch ist es hier eine Aufforderung. Freut euch alle Zeit. Ja, wie ist das mit der Freude? Manchmal traut man sich ja nicht, sich wirklich zu freuen. Vielleicht auch, weil dann so ein Verdacht im Raum ist. Ja, wieso ist der denn so ungeschränkt fröhlich? Weiß der denn nicht, was es alles so für Nöte gibt? Oder welche Nöte ich gerade habe? Oder worunter ich gerade leide? Also man wird auch schon so ein bisschen verdächtigt, wenn man sich einfach mal nur freut. Oder vielleicht ist es ja auch etwas in einem, dass man denkt, darf ich mich jetzt mal so einfach nur richtig freuen? Oder wird man dann vielleicht als unreif angesehen, wenn man das tut? Oder als jemand, der hat ja gar nicht mitbekommen, was es alles für Schwierigkeiten gibt, ja? So, statt so ausgelassener Freude stelle ich fest, also auch bei mir, dass es so eine andere Haltung gibt, die ich öfters einnehme. Und der Amerikaner nennt das sophisticated. Sophisticated, ja, das ist ungefähr so diese Pose. Ja, das ist so der Beobachter, das ist der, der analysiert und der weiß Bescheid, so. Ja. Und das wirkt eben auch klug und niveauvoll, kultiviert und gebildet. Ja, und nochmal nichts dagegen. Ich meine, da müsste ich mich ja auch gerade abschaffen. Aber die Frage ist, sollte das die Dauerhaltung eines Christen sein? Ist es auch vielleicht dein Bild von Jesus? War Jesus so? Ich denke manchmal schon, aber das war, glaube ich, nicht seine Dauerhaltung. Ja? Diese Überlegenheit über andere oder so. Nein, das war nicht seine Haltung. Da war eine ganz andere Haltung, auf Augenhöhe mit Menschen gehen, sich freuen mit Leuten, aber natürlich auch mit Leiden. Aber da merken wir schon wieder, wie schnell dieses Aber kommt. Dann sind wir doch schon bei Jesus und wir haben ja viele Aussagen von ihm. Und ich habe mal allein bei dem Apostel Johannes nachgeschaut, was er so aufgeschrieben hat, was da zum Thema Freude bei Jesus zu finden ist. Und der Johannes war ja nun einer, der war sehr nah an Jesus dran, ja, sehr nah an Jesus dran. Und er hat ja auch sehr nah das Leidvolle miterlebt, durch das Jesus gegangen ist. In der letzten Woche, der Passionswoche, extrem. Aber auch vorher hat Jesus ja auch viel Kämpfe gehabt und viele Dinge, die gar nicht zum Freuen waren. Aber mal ein paar Worte von Jesus. Kommt jetzt nicht auf den Folien. Johannes 15, Vers 9. Er sagt, so wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Ihr Lieben, meine Jünger, ihr Christen, ihr, die an mich glaubt, ihr mit mir verbunden seid. Wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Bleibt in dieser Liebe. Und das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude, Jesus hat Freude, in euch bleibe. Und jetzt setzt er noch einen drauf. Und dass eure Freude völlig wird. Boah. Eure Freude völlig wird. Ich hab darüber nachgedacht, was ist das eigentlich? Das ist ja so eine typisch fromme Formulierung. So, ne? Ja, meine Freude ist völlig. Was ist denn das überhaupt? Also ich habe es mir mal so erklärt und ich habe es auch gefunden in einem Kommentar, dass man mal richtig satt ist von Freude. Freudensatt. Also sich mal so satt freuen, mal so durchfreuen, ja, so mal ganz freuen, so mal dass jedes noch so kleine Aber mal so ganz in den Hintergrund geht. Dass einfach mal diesen Zustand so. Damit eure Freude völlig werde. In Kapitel 16, 24, auch Johannes Evangelium. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebetet. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig werde. Und noch ein Kapitel weiter, Kapitel 17, Vers 13. Nun aber komme ich zu dir, hier betet Jesus zu seinem Vater. Nun aber komme ich zu dir und ich rede dies in der Welt, damit sie, also die, die mich kennen, die mit mir leben, meine Freude, die Freude Jesu, völlig in sich haben. Gesättigt sind in sich mit der Freude von Jesus. Und in seinem Brief hat Johannes geschrieben, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und da schreiben wir euch, damit, das ist jetzt ganz einfach, eure Freude vollkommen sei. Und im zweiten Brief, also der kann da irgendwie nicht stoppen, im zweiten Johannesbrief heißt es, ich hätte euch noch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude, wir zusammen, völlig sei. Es gibt auch eine Freude, wenn gläubige Leute sich treffen, zusammenkommen und Jesus ist der Mittelpunkt. Und da gibt es eine Freude, die ist in Jesus und an die sind wir durch den Heiligen Geist angeschlossen. Und da gibt es eine Freude, die vorhanden ist, die da ist, die, in die wir eintauchen dürfen. Also ich meine, ich war eben extrem angegriffen. Ich dachte, wie sollen wir gleich singen? Und ich merkte, okay, ich bin völlig in den Umständen. Und Maria hat das so herrlich gerade umgebogen und in mir entstand Hoffnung. Und dann ging der Beamer an und yes! Aber ich habe so gedacht, was für ein Beispiel, oder? Wenn es jetzt gar nicht mehr geklappt hätte, hätten wir trotzdem allen Grund zur Freude, weil Jesus ist da. Und in ihm ist Freude und er möchte, dass wir verbunden sind. Im Alten Testament gibt es Ausdrücke wie, schöpft die Freude aus Gottes Brunnen. Das ist auch ein Bild, was benutzt wird im Alten Testament. Aus Gottes Brunnen Freude schöpfen. Oder Paulus. Paulus hat, was war die Aufgabe von Paulus? Ich meine, er war ein Apostel, er hat Gemeinden gegründet, er hat das Evangelium verkündigt, er hat das Evangelium neu durchbuchstabiert und formuliert für seine Zeit und bis heute, der Römerbrief. Und im zweiten Korintherbrief sagt er, wir wollen nicht Herren über euch sein und über euren Glauben. Ganz, ganz tolle Aussage auch wiederum. Wir wollten nicht Herren über euch sein, ja. Keinen geistlichen Missbrauch ausüben, könnte man heutzutage sagen, sondern wir wollen Gehilfen eurer Freude sein. Wow, das ist eine Aufgabe für Apostel und für alle geistlichen Leiter und Diener. Und ja, das kannst du bis runterbrechen auf jeden, der Beziehungen mit Jesus hat, ein Gehilfe zur Freude zu sein. So, wow. Helft den anderen, sich zu freuen. Das ist kein Kinderkram. Das ist nicht unwichtig. Das ist nicht so nur an der Seite, sondern das hat Paulus über seinen Aposteldienst geschrieben, dass das für ihn eine Aufgabe ist. Und dann hat er, auch im zweiten Korintherbrief, nicht weit danach, hat er über eine, es gab eine Person in der Gemeinde in Korinth, die viel Probleme erzeugt hat, viel große Probleme sogar. Und die Gemeinde musste mit ihm reden und die mussten da Dinge klären. Ja, es müssen manchmal Dinge geklärt werden und das war natürlich schwierig. Und dann hat er geschrieben, weil da schon einige Gespräche gelaufen sind und Dinge geklärt wurden. Und dann hat er 2. Korinther 2, Vers 6 geschrieben, für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, sodass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Ist das herrlich ausgedrückt? damit er nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Das heißt, Paulus hat hier ein feines Gespür, auch eine väterliche Leitungsgabe. Und er hat gesehen, okay, wir mussten hier was konfrontieren. Hier gab es wirklich einen Missstand. Wir konnten das nicht einfach so stehen lassen. Wir mussten da ein Konfliktgespräch führen. Ja? Wir mussten auch Konsequenzen aufzeigen, dass wenn es nicht zu einer Umkehr kommt, nicht zu einer Einsicht und zu einem anderen Verhalten, weil sonst wäre noch viel mehr zerstört worden an Beziehungen. Okay, das mussten wir machen, aber jetzt bitte, jetzt ist mal genug. Ja? Wir möchten nicht, heute würde man sagen, dass der schwer depressiv wird. Seine Traurigkeit versinkt. Nein, das kann nicht das Ziel sein. Gott liebt jeden Menschen, jede Seele, egal in welchem Zustand. Gott liebt immer noch jeden Menschen, jeden, ganz tief. Kannst du nie ändern, kannst du versuchen, was du willst. Kannst du sagen, gib mir mein Erbe, du bist für mich gestorben, ich gehe jetzt, ich verprasse das alles. Interessiert mich nicht, was du sagst, was du denkst. Kannst du machen, was du willst. Gott liebt immer weiter und er möchte immer, dass Menschen wiederhergestellt werden und dass sie nochmal eine Chance bekommen und dass es Gnade gibt. Und so ist eben auch Paulus unterwegs. Er sagt, und das korreliert ja genau mit dem Zitat vom Anfang, Traurigkeit ist als Erziehungsmittel der Gnade etwas Vorübergehendes. Freude ist dagegen ein Lebenselement dieser und der zukünftigen Welt. Wegen Jesus. Durch Jesus. Er ist die Quelle. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Das ist ein ganz interessantes Wort, das haben wir aus dem Nehemia 8, Vers 10. Ganz herrliche Bibelstelle. Und das hebräische Wort dort können wir übersetzen mit Freude und gleichzeitig mit Schutz. Interessant, oder? Da ist eine Beziehung drin. Freude ist eine Kraft. Und weil sie eine Kraft ist, ist sie auch ein Schutz. Wovor ist sie ein Schutz? Vor zu viel Grübeln, vor zu viel Sorgen, vor zu viel Angst. Und all diese Dinge, mit denen wir alle auch zu tun haben. Freude ist eine Kraft. So, von daher ist es doch gut, wenn wir uns das nicht rauben lassen. Oder wenn wir halt wieder neu in diese Dimension hineinbrechen. Bei dem Nehemia, das gefällt mir richtig gut. Da ist es auch noch verbunden mit, und jetzt holt mal richtig gute Speise hier und gute Getränke. Und ich glaube, fettes Essen steht dann da. Gut, da hat sich dann die Einstellung ein bisschen geändert. Aber es war damals etwas Besonderes, richtig gutes, fettes Fleisch zu haben und so. Gut, das kann man ja dann heute anpassen. Wie? Aber mal einfach so, was ich sagen will, vielleicht auch zum Thema Essen, so einfach mal fröhlich essen. Ja, wie wäre das denn? Ohne Kalorien zählen und ohne, was ist denn da noch drin und ist das jetzt komplett bio und wie ist jetzt den Tieren ergangen? Ich weiß, dass das alles wichtig ist, ja, aber wenn wir nur sowas alles im Kopf haben, dann ist das alles eine Bremse von Freude und wir brauchen Freude. Ja, gerade weil es Herausforderungen gibt im Leben, weil es Kämpfe gibt im Leben, müssen wir immer wieder dahin zurückkehren, dass wir in die Freude Gottes eintauchen, dass wir das mal zulassen, dass die Freude, die Gott hat, auch über uns hat. Wir sind seine Kinder. Und das Reich Gottes, es ist Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Also das Schwergewicht auf der Waage zwischen Traurigkeit und Freude, also das Gewicht ist klar verteilt. Freude ist viel mehr. Das ist die Betonung. Bei der Frucht des Geistes wird Freude erwähnt, aber nicht Traurigkeit. Das ist nicht eine Frucht des Geistes. Ja, aber wie ist denn das jetzt nun mit dem Leiden? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das hier richtig einordnen, weil sonst werden doch zu viele hier heute nach Hause gehen und sagen, boah, das war mir zu einseitig, das kann ich so nicht nehmen. Ja? Freude und Leiden. Auch hier gibt es eine ganz geheimnisvolle Verbindung. Und das ist natürlich etwas Tiefes jetzt. Ich weiß nicht, wie viele von uns das schon erlebt haben, aber das gibt es. Es gibt eine Freude, weil man Anteil hat an den Leiden Christi. So, wow, das ist nicht so leicht, aber das wird uns beschrieben. Es gibt eine Verbindung mit Christus, die so eine Tiefe erreicht hat, dass man sich darüber freut, dass man daran Anteil hat. Das heißt, der ganzes Leiden und der ganze Schmerz in dieser Welt, und Gott hat Schmerzen über diese Welt, besonders über Menschen, die leiden, das ist in Gott zeitgleich irgendwie möglich. Ja? und zu sagen, okay, Christus, du hast gelitten für die Menschen, aber das war nicht der Endzustand, sondern das hatte ja ein Ziel. Und wenn ich in dieser Welt berührbar bin und ich auch anderen zuhöre und mich berühren lasse von ihren Nöten, dann gibt es eine gewisse ganz tiefe Freude darüber, dass ich mit Christus verbunden bin in dieser Art und Weise. Wir haben in der Apostelgeschichte eine Situation, Kapitel 5, Vers 40, da geht das los. Und da heißt es, und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und sie gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden. Und sie entließen sie. Also richtig Druck auf den Christen, hier auf den geistlichen Leitern, ja. So, ihr sollt jetzt mal aufhören, von diesem Jesus zu reden und diesen Namen nicht mehr benutzen. Und sie wurden geschlagen sogar, ja. So, und dann heißt es, sie gingen voll Freude hinweg. Ja, die sind voll Freude von da weggegangen, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um des Namens Jesu willen. Sagt, wow, ich bin hier so mit Christus verbunden. Gott hat zugelassen, dass wir in solche schwierige Situationen kamen, aber wir sind standhaft geblieben, weil Christus in uns war diese Kraft, diese Zuversicht, er ist gerade jetzt auch bei uns und er ist mit uns. Und er ist einen Weg des Leidens gegangen und das ist die Freiheit für die Menschen, die das glauben. Und da sind wir jetzt so mit drin. Wir sind Partner mit Gott. Ja, Christus hat es vollbracht. Kein Mensch fügt was hinzu. Aber dass diese Botschaft nicht nur mit Worten, sondern mit dem ganzen Leben bezeugt wird, da dürfen wir dabei sein. Und damit sind sie eigentlich Worten gefolgt, die Jesus auch vorher mal gepredigt hat. In Lukas 6 heißt es, glückselig seid ihr. Na, glückselig ist auch wieder so ein altes, frommes Wort. Was ist es eigentlich? Aber das hat schon auch was mit Freude zu tun. Glückselig, ein tiefes Empfinden der Zufriedenheit in Gott, des Glückes in Gott. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. So, Ja, normalerweise geht es mir nicht gut, wenn Menschen mich hassen. Und das ist auch so, die äußeren Umstände, das fühlt sich gar nicht gut an. Das müssen wir auch nicht irgendwie jetzt bunt anmalen und schön finden. Aber es gibt da tief drin eine Glückseligkeit. Und wenn sie euch ausschließen und wenn sie euch schmähen, also schlecht über euch reden und verspotten und was nicht alles, und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, also Rufmord und diese Dinge, um des Menschensohnes willen, also weil ihr Christen seid, freut euch an jenem Tag und hüpft, sagt er. So, wow, das ist meine Herausforderung. Freut euch und hüpft. Ich bin so, also es stimmt jetzt nicht wirklich gerade, aber boah, ich bin so verunglimpft worden. Man hat meinen Namen wirklich in den Dreck gezogen. So, ich freue mich, weil Jesus ist mit mir. Okay? Also hier kann ich jetzt gerade machen, so in der Predigt, ne? Ob ich das dann wirklich machen würde, weiß ich nicht. Aber es zeigt uns eine Dimension auf, in die die Apostel, die ja mit Jesus unterwegs gewesen waren, auch hineingekommen sind. Ja? Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. So, oh wow, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn so haben sie es auch mit den Vätern im Glauben gemacht und so haben sie es auch mit den Propheten im Alten Testament gemacht. Und Petrus, der ja da eben zugehörte, wir hatten ihn auch eben hier schon in dem Apostelgeschichte-Text, der hat gesagt in 1. Petrus 4, Vers 12, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, Glaube im Härtetest, Predigt letzte Woche, als wenn das etwas Fremdartiges wäre. Ey, wundert euch nicht, das gehört leider dazu, solange die Welt noch in diesem Zustand hier ist. Und dann in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch! Damit ihr euch auch freuen könnt, wenn er sichtbar erscheint in seiner Herrlichkeit. Und dann zitiert er eigentlich hier genau, was Jesus gesagt hat und er hat es auch gelebt. Der Paulus hat geschrieben im Kolosserbrief, 1 Vers 23 ist das, oder ich gehe mal direkt zu 24, jetzt freue ich mich in meinen Leiden. So, wow, okay, also kein Einzelfall. Jesus hat es gelebt und gepredigt. Petrus hat es verstanden, hat's gepredigt, hat's gelebt, hat's empfohlen für die Christen. Und Paulus, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Also um der Gläubigen in Kolosse. Daran schreibt er das ja. Ich erfülle meinerseits in meinem Leib, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, was die Gemeinde ist. So, wow. Ein ganz tiefes Geheimnis, eine Verbundenheit mit Christus, die getragen wird von Freude. Ich stelle mal die These auf, dass weder ein Paulus, noch ein Petrus, noch ein Johannes den Weg bis zu Ende gegangen wäre, wenn sie nicht diese Freude gekannt hätten. Diese Kraft, zu sagen, die Verbindung mit Christus, die ist meine Freude. Die lasse ich mir nicht rauben. Die ist unabhängig von den Umständen. Das ist nicht die Freude, wie wenn mir jemand 100.000 Euro schenkt. Das ist eine andere Art von Freude. Aber es gibt diese Freude in uns. Und diese Freude, wenn wir die leben als Gläubige, es macht uns unabhängig von den Freuden dieser Welt. Es macht uns unabhängig davon, was Menschen über uns denken oder Menschen über uns sagen. Ja, und ich würde mal sagen, ich eröffne hier einen Horizont. Also vielleicht sind auch Menschen hier, die da schon tief drin leben. Ich muss das auch noch lernen. Ich will das aber auch lernen, weil es so eine Kraft ist. Dann ist man eigentlich nicht mehr zu stoppen, so im Glauben. Ja? Und wer da nicht zu stoppen ist, ist nämlich Christus. Aber der Christus, der in mir ist, mit dem ich lebe, mit dem ich verbunden bin. Wow. Also, wir müssen das Thema Leiden nicht irgendwie peinlich beiseite schieben, wenn wir über Freude reden. Nein, nein, nein. Das müssen wir gar nicht. Die Freude triumphiert darüber. Letztlich triumphiert sie und mitten in schwersten Zeiten. Wir werden gleich das Abendmahl feiern und auch da einen wichtigen Hinweis auf Freude finden. Bei Jesus, der durch sein Leiden uns das überhaupt geöffnet hat. Ich möchte uns jetzt noch einen Psalm mitgeben. Und ich weiß nicht, wie da so deine Tradition ist oder wie du so mit dem Wort Gottes lebst. Da hat ja auch jeder so seinen Stil. Aber vielleicht ist es möglich, mal für eine Woche oder zwei Wochen den Psalm 16 mal so mitzunehmen. Mal so richtig einen Schwerpunkt auf ein Stück Wort Gottes setzen. Psalm 16. Ein goldenes Kleinod von David. Also es geht schon so gut los. Ein goldenes Kleinod von David. Was ist ein Kleinod? Ein Kleinod ist ein kleines Schmuckstück. Ist ein kleines Schmuckstück. Und eben ein goldenes kleines Schmuckstück. So, man könnte sich jetzt vorstellen, so eine kleine Kette, die man mal geschenkt bekommen hat. Ein kleines Goldkettchen, vielleicht mit so einem goldenes Herz dran. Ja? Oder whatever. So ein kleines Schmuckstück. Und also ich habe einen so ein goldenes Schmuckstück hier, das ist auch für mich extrem wichtig, das ist der Ehering. Ja. Aber da kann man sich doch gut reindenken, so ein Kleinod, sowas ganz, und das bewahrt man doch auch, oder? Da passt man drauf auf, das ist einem wichtig, das ist in einem schönen Kästchen zu Hause, ja. Oder vielleicht nimmt man es manchmal mit, ja, und hat es dann irgendwo bei sich auf Reisen. Und dieser Psalm ist sowas. So, oh, ist das herrlich? Dieser Psalm ist wie ein Schmuckstück, den man mit sich nehmen kann, den man mit sich tragen kann, der einem wichtig ist, den man vielleicht in Form einer Bibel eben auch mit sich hat, aber auch im Herzen trägt. Es geht doch letztlich um das, was da im Herzen ist. So ein Goldkettchen mit einem Herzen dran ist ja an sich erstmal ja, ein Goldkettchen mit einem Herzen dran. Aber ich denke vielleicht an eine Person dabei, wenn ich das habe. Und so ist dieser Psalm. Ich denke an meinen Gott. Und dieser Psalm hilft mir dabei. Ein goldenes Kleinod. Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Man könnte auch sagen, es gibt kein höheres Glück in meinem Leben als du. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Okay, vielleicht haben wir ein bisschen Mühe zunächst mal mit diesem Text. Also die Heiligen, würde ich mal sagen, all die Menschen, die auch mit Gott verbunden sind, so wie ich mit Gott verbunden bin. So definiere ich mal all die Heiligen. Sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Also ehrlicherweise haben wir nicht permanentes Wohlgefallen an den anderen Gläubigen, die wir kennen. Das stimmt so nicht. Ich meine, es ist ja auch ein Psalm. Ein Psalm ist ein Gedicht, ja. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung mit allem Abgrenzungen und Statistiken oder so. Aber es gibt eine Richtung vor. Und warum? Ich habe Wohlgefallen an anderen gläubigen Menschen, weil diese gläubigen Menschen hoffentlich im Regelfall, mir helfen, meine Beziehung zu meiner Freude, die ich im Herrn habe, zu verstärken. Ich brauche die anderen Gläubigen. Ich gehe meinen Weg nicht alleine mit Gott durch diese Welt. Ich gehe ihn mit Gläubigen zusammen. Und daran habe ich wohlgefallen. Danke Gott, dass es mehr Menschen gibt, die dich auch kennen. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. Okay. Menschen, wo der Nummer eins in ihrem Leben etwas anderes ist als der Vater von Jesus Christus. Ja? Sie werden Schmerzen haben, früher oder später. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihre Namen auf meine Lippen nehmen. Okay, es geht im Kern jetzt hier um eine Herzenshaltung. Aber Götzen, nee, die will ich nicht hoch in meinem Herzen ranken, die sollen da nicht groß sein. Der Herr ist mein Erbteil. Jahwe, der Gott, der sich Mose geoffenbart hat, ich bin der ich bin, ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers, du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Manchmal ist es ganz tief aus dem Herzen und manchmal ist es ein Bekenntnis. Und das Herz kommt vielleicht so langsam mal hinterher. Also hier geht es auch so in die Richtung, versöhnt zu sein mit den Umständen, zu erkennen, dass die Umstände, in denen ich bin, dass da irgendwo auch Gott seine Hand im Spiel hatte und dass er immer noch für mich ist und immer noch bei mir ist und dass er mir etwas Gutes gegeben hat. Freude hat auch mit Dankbarkeit zu tun. Freude hat mit dem richtigen Blick zu tun. Nicht, was habe ich alles nicht, sondern was habe ich auch an Beziehungen, an Gesundheiten in meinem Körper, obwohl ich vielleicht auch eine Krankheit habe. Also hier geht es so in diese Richtung, dass ich mich freue am Herrn. Und ich möchte jetzt Richtung Abendmahl springen, obwohl der Psalm noch weitergeht, aber das machen wir wahrscheinlich in 2 Wochen dann weiter. Ich möchte jetzt Richtung Abendmahl mit euch springen. Und in Hebräer 12, Vers 1 heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, der Schreiber des Hebräerbriefes spricht davon, wir haben wie eine Wolke, also ganz viele Zeugen um uns, also die auch bezeugen, dass Gott real ist, dass Gott gut ist, dass Gott Menschen befreit, dass Gott Menschen segnet und der uns eben dann letztlich Jesus gegeben hat. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns leicht umstrickt. Ja, ich stelle mir das immer so vor, die Sünde, auch die Versuchungen, ja, die wollen sich dann wie so Schlingen so um meine Füße legen, ja, und mich da umstricken und dann falle ich. Ja, so stelle ich mir das immer vor. So die Lasten, so mit Lasten sind sicherlich Lasten gemeint, die wir einfach nicht Gott geben. Wo wir Gott nicht mit reinnehmen in die Lasten, die wir haben. Das sind dann diese Sorgen, dieses, wo wir es alleine lösen wollen. Aber wir dürfen doch Gott mit reinnehmen in alles. Wir können aus jeder Not ein Gebet machen. Lasst uns die Last ablegen, bei Gott ablegen. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Herr, hilf mir. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, in dem Wettkampf, der vor uns liegt. Wie denn? Indem wir unseren Blick richten auf Jesus. Den Anfänger, der unseren Glauben überhaupt gestartet hat, begründet hat, durch das wir ihn überhaupt erkennen durften. Und dass wir das Laufen Jesus, dass wir auf Jesus schauen und der auch unseren Glauben vollenden wird. Ist das herrlich? So werden wir manchmal sogar zweifeln, werde ich es schaffen, werde ich im Glauben bleiben. Jesus wird den Glauben vollenden. Er wird uns zum Ziel bringen. Ja? Der das Kreuz erduldete, das Schmerzhafteste, das tiefe Leid auf allen Dimensionen des Menschseins, geistlich, seelisch, körperlich. Was gab ihm die Kraft, das durchzustehen? Wieso hat er gewonnen im Garten von Gethsemane, wo er so angefochten wurde, wo er spürte, ich will das nicht. Wo es eigentlich wieder diese Schlange war. Schon im ersten Garten bei Adam und Eva war es die Schlange, die ihre giftigen Gedanken ausspie. Sollte Gott denn wirklich gut sein? Und man soll das wirklich gut meinen mit dir und so? Und jetzt ist Jesus wieder in einem Garten, im Garten Gethsemane. Und wieder diese Anfechtung. Und was hat Jesus die Kraft gegeben? Er hat es durchgebetet, er hat es durchgerungen. Es war schwer, er war in Agonie, heißt es. Er hat ja Blut geschwitzt. Wie kam er da durch? Er hat gebetet zu seinem Vater. Er hat ihn um Hilfe gebeten. Er hat gerungen. Und das hat ihm geholfen, durchzustehen. Engel, heißt es, kam auch noch und halfen. Die Beziehung zu seinem Vater, das war sicherlich zentral. Und dann wurde ihm nochmal der Horizont wichtig. Wofür eigentlich das Ganze? Er blickte weiter. Er sah das Kreuz, aber er schaute weiter. Er wusste, okay, das Kreuz ist eine Station. Eine massive, eine schlimme Station. Aber er blickte weiter. Wie wenn wir bis zum Horizont schauen. Ja? So, schau mal weiter. Und was hat er da gesehen? Es heißt, um der Freude willen, die vor ihm lag. Die Freude, die vor ihm lag. Da war eine Freude, die vor ihm lag. Er sah das Kreuz und er hat weitergeschaut. Er sagt, okay, da muss ich durch. Aber dann ist da Freude. Die Freude ist eine Kraft. So, vielleicht ist es möglich für Leute heute unter uns, die hier sind, die sagen, ich kann da gerade gar nichts mit anfangen, mit dem Thema Freude. Aber vielleicht ist es möglich, dass der Heilige Geist dir etwas gibt, wo, dir etwas zeigt, wo du siehst, da kommt ein Happy End. Oder nimm das Bild von Wolken und Donner und Regen. Nein, die werden verziehen. Die Sonne wird kommen. Oder nimm Karfreitag. Zu wissen, da sind wir wieder bei Jesus. It's only Friday, but Sunday's coming. It's only Friday, but Sunday's coming. Es ist nur Freitag, aber der Sonntag kommt. Am dritten Tag auferstehen. Das war die Freude, die in Jesus war, zu sagen, ich bleibe hier im Willen meines Vaters und ich gehe weiter. Und dann, was hat er denn noch gesehen? Es war die Erfüllung des Willens des Vaters. Er blieb in Einheit mit ihm. Und wisst ihr, was er noch gesehen hat? Dich und mich. Er hat dich und mich gesehen. Er hat uns gesehen. Er hat die Menschen gesehen. Er hat jede Seele gesehen. Und er wusste, es braucht Erlösung. Es braucht Befreiung. Er wusste, wir hatten mal einen Plan, wir wollten einfach Großfamilie sein. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist sagte, lass uns Menschen kreieren. Wir wollen eine große Familie sein. Dann kam das Drama da rein, aber er sagte, die Freude, die vor mir liegt, ist diese Großfamilie. Wir werden es erreichen. Wir werden es erreichen. Diese Freude lag vor ihm und die gab ihm die Kraft, durchzugehen. Und diese Kraft, wenn Jesus sie brauchte, wir brauchen sie auch. So lasst uns Gehilfen zur Freude sein. Wir wollen jetzt das Abendmahl feiern. Wie wunderbar ist das denn? Wie gut passt das denn?